Hallo und herzlich willkommen bei der 145. Episode des Wechselzone-Podcast. Ich bin der Adrian, an meiner Seite, ein Moment, nicht so schnell, an meiner Seite mein Kollege Lukas.
Hallo, ich bin auch da, aus der Wechselzone-Zentrale.
Genau, hast ja auch ganz eilig heute. Wir haben heute wieder eine Interview-Episode.
Ja, und zwar haben wir den Henning uns eingeladen. Wir hatten ja mit Henning vor 2-3 Episoden eine Folge gemacht zu seinem Memorial Ride nach Auschwitz. Und den hat er jetzt hinter sich gebracht. Und natürlich haben wir uns da nicht nehmen lassen und mussten ihn nochmal einladen, damit er davon mal berichtet. Und es ist auf jeden Fall berichtenswert. Hört euch das an. Nehmt da ein bisschen auch mal was mit. Denn das war auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionales und cooles Interview.
Ja, schon ein bisschen bewegend, ne, was er dazu erzählen hat. Aber das ist auch irgendwo klar, ne? Es geht ja schließlich um Konzentrationslager und was Henning da so gesehen hat, ne? Ich glaube, wenn man vor Ort ist, dann wird das einem so richtig bewusst, ne, was da so alles früher los war, ne? Wie unmenschlich da mit den Menschen, mit den Gefangenen, muss ich sagen, vorgegangen ist. Ja, also ich fand das Interview mit Henning sehr cool. Man kann das quasi auf zwei Teile, ne, aufteilen, so ein bisschen über seine Radfahrt bis dahin und dann über Auschwitz, aber ja, genau. Hört doch selbst rein.
Genau, hört einfach selbst rein und deswegen geben wir jetzt ab an uns und den Henning. Viel Spaß damit.
Ja, viel Spaß.
Judy, dann fangen wir doch mal an mit dem nicen Interview. Und zwar ist heute der Henning dabei.
Der nice Kollege Honig. Henning.
Honig, ja.
Fängt schon gut an.
Moin, moin.
Und ja, wie ihr schon gehört habt, der Adrian ist auch am Start. Und wir besprechen den Memory Ride nach Auschwitz von Henning. Das wird bestimmt eine sehr interessante Folge und ihr solltet genau zuhören. Adrian. Fang nochmal an.
Ja, ich kann eigentlich das Wort direkt an Henning weitergeben. Ich meine, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, Henning, ne, über die Fahrt nach Auschwitz. Da hast du so ein bisschen so so den Grund des Ganzen und wie das Ganze abläuft, so grob geschildert. Jetzt ist es, wie lang hier? So eine Woche, ne?
Ja, genau. Wir sind letzte Woche Samstag sind wir angekommen. Und sind dann Sonntag um die Uhrzeit war ich eigentlich schon wieder zu Hause. Genau vor einer Woche war ich wieder zu Hause.
Also genau eine Woche, genau. Passt. Okay, dann schilder da einfach mal ein paar Eindrücke von dem, wie ging es denn los? Erster Zwischenstopp war ja Berlin.
Also wir sind gestartet von Braunschweig, vom alten Rathaus und ich hätte auch nie gedacht, dass da so viele Leute sind. Auf einmal wirklich viele Presse, lokale Presse, NDR, also Norddeutscher Rundfunk war da, die Braunschweiger Zeitung war da und der Bürgermeister von Braunschweig, der war dann auch noch da. Und ich weiß gar nicht, das waren dann schon so 50 bis 80, 100 Leute, die uns da verabschiedet haben. Dann waren noch welche von der jüdischen Gemeinde da aus Braunschweig und dann sind wir halt im Pulk aus Braunschweig rausgefahren, also alle 8 Fahrer. Und dann, ich sag mal so, die Stadtgrenzen von Braunschweig ist dann das erste Team weitergefahren zum Zwischenstopp bis nach Güsen hieß das. Und ich war im zweiten Team und wir sind dann halt ins Wohnmobil gegangen. So war der Ablauf dann immer. Wir sind ins Wohnmobil gegangen, sind bis nach Güsen, das sind ungefähr 125 Kilometer vorgefahren und haben dann dort auf das andere Team gewartet, haben denen dann was zu essen gemacht und sowas alles und das andere Team kam dann an und dann sind wir dann halt aufs Rad gestiegen. Team 1 hatte das Glück, dass es von 4 Etappen 3 im Tageslicht gefahren sind und bei uns war es eigentlich genau umgekehrt. Wir sind eigentlich entweder in den Morgengrauen reingefahren oder halt in der Dämmerung sind wir angetreten. Also wir waren oft im Dunkeln unterwegs.
Und aber das hat ja auch was, ne? So in den Morgengrauen dann nochmal reinzufahren, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz cool, oder?
Komme ich gleich noch zu. Das war dann nämlich an der deutsch-polnischen Grenze, als gerade die Sonne aufging. Den Donnerstagmorgen, als wir losgefahren sind, ich weiß gar nicht, wie bei euch das Wetter war. Bei uns waren es ungefähr so 6 Grad. Leichten Westwind gehabt Und eigentlich optimal für die Tour gen Osten, weil wir die ganze Zeit nur Westwind hatten. Und ja, dann ging es dann halt los. Wie schon gesagt, in Güsen sind wir dann gewechselt vom ersten ins zweite Team und sind dann, haben uns dann kurz vor den Toren Berlin getroffen und ja, sind dann auch gemeinsam wieder nach Berlin reingefahren. Und wir sind dann wirklich, wenn man sich so überlegt, diese Bundesstraße 5, die zum Brandenburger Tor führt, also von der 5 auf die 2 geht's. Ich muss gerade mal auf der Karte gucken, wie lang die ist. Aber da sind wir Ewigkeiten.
Ewig. Ja, das sieht man, also ich hab dein Strava-Account gerade offen, die erste Etappe nach Berlin. Das sind schon ein paar Kilometer.
Es geht, glaube ich, eigentlich 25 Kilometer nur geradeaus. 15 Kilometer von Westend, Charlottenburg vorbei und wirklich dann bis zum Brandenburger Tor. Das ist unfassbar. Also es geht wirklich nur geradeaus, das hätte ich auch nicht gedacht. Und da, also man kennt ja Berlin, aber da ist mir halt auch erstmal so bewusst geworden, wie riesig Berlin eigentlich ist, ne? Jo. Mhm. Und wie gerade, auf jeden Fall, vor allem flach, ne? Also da kannst du richtig, da haben wir dann richtig Speed auch nochmal drauf gekriegt. Ja, und da wurden wir in Berlin von einem befreundeten Fahrradclub, das ist der Flux RC heißen die Jungs, auch echt flotte Fahrer, die haben dann auch so Fahrer dabei, die so, ich glaube so, wenn das so heißt, Paris, Brest, Paris fahren, 1200 Kilometer am Stück, ne, solche Rennen, solche wirklich Ultra-Rennrad-Touren, also sowas machen die dann auch und auch fixe Jungs dabei, die wirklich echt einen fetten, harten Schuh fahren, aber die haben uns da empfangen und haben uns dann auch super beköstigt, nochmal schönen Dank dazu. Ja, und dann in Berlin durften wir dann endlich nach reiner Fahrzeit 5 Stunden 5 Minuten. Wir sind um 17.55 Uhr haben wir gewechselt. War dann, glaube ich, auch schon so 12 oder sowas, als wir dann da waren mit Pause. Man kann ja die reine Fahrzeit nicht immer rechnen, sondern man macht ja dann auch so ein paar Pausen. Und wir haben auf diesen 130 Kilometer haben wir unfassbare 355 Höhenmeter zurückgelegt. Also das ist echt.
Ich muss mal ganz kurz hier eingreifen, weil sonst ein bisschen zu weit. Ich hatte nämlich die ganze Zeit eine Frage, aber ich wollte dich jetzt hier nicht unterbrechen. Und zwar gab es da irgendwie einen bestimmten Einteilung von den Teams, irgendwie nach Stärke oder nach Geschmack, keine Ahnung, Freundschaft.
Nee, das wurde das. Also ich war ja, vor anderthalb Jahren durfte ich ja schon mit einem Vereinskollegen, mit dem Toto, diese Löwenherz-Tour bestreiten. Und der Toto ist auch mitgefahren und war dann halt die Absprache, dass da wir ein bisschen erfahrener sind, was das Etappenfahren dann auch angeht und das Pausieren, dass man es nicht zu lange macht, dass wir auf jeden Fall jeder in einem Team ist. Das war auch, also ist auch völlig in Ordnung so. Und dann wurden die Teams so, ich sage mal, wild gemischt, das sind alles, die sind ja auch, die Wheelers sind ja auch ein Radfahrclub und die können alle Fahrrad fahren. Es war dann nur, dass die halt gesagt haben, Toto in der einen Mannschaft, der Henning in der anderen Mannschaft oder in dem Team, damit einfach so ein bisschen, dass sie so ein bisschen zerren können von unseren, von den Erfahrungen, genau, die wir da schon mal gesammelt haben. Ich bin jetzt auch kein erfahrener Radfahrer, die Jungs. Ich hatte bei mir einen, der ist früher im Profiteam gefahren. Ich weiß gar nicht, ein Jahr oder zwei Jahre hatte er einen Profivertrag. Und der ist halt auch schon wirklich richtig harte Rennen auch gefahren. Also er war jetzt, glaube ich, kein Tourfahrer, also bei der Tour de France. Aber ist schon gute Rennen mitgefahren. Und da stehe ich natürlich, also ich sage mal, bei den 8 Leuten, die Fahrrad gefahren sind, stehe ich ganz weit hinten an, ne? Was die Erfahrung und so angeht, aber da ging es dann halt auch um die Pausen, weil in Deutschland war noch relativ gutes Wetter, als wir dann aus Berlin dann gewechselt haben, war es dann so um die 0 Grad, als das erste Team wieder rausgegangen ist, da hat man dann schon gemerkt, das geht ja dann schon so ein bisschen an die Reserven, ja, und dann haben wir halt 100 Kilometer später gewechselt und ja, da waren wir, glaube ich, schon sogar kurz vor der polnischen Grenze. Und da war es dann so, als wir gewechselt haben, kam das Team 1 an und es wurde so nasskalt und die haben so richtig diesen, ich weiß gar nicht, wie so ein Dunst auf den Fahrradhelm gehabt, der gefroren war. Und man hat auch wirklich gemerkt, dass die Straßen glatt geworden sind. Ja, und da musste man dann natürlich ein bisschen aufpassen. Und das zerrt natürlich auch, ihr wisst es auch, wenn ihr im Kalten lauft, dass es ja unheimlich dann auch an der Kondition zerrt und dass man sehr viel Energie nachziehen muss. Nachschieben muss. Mhm. Und es zieht ja wirklich unheimlich die Energie aus dem Körper. Ja.
Ja, auch das Adrenalin, ja. Also man muss ja dann, man ist quasi die ganze Zeit einfach nur fokussiert und konzentriert, dass man sich dann nicht aufs Maul legt.
Naja, aber nicht nur das, ne? Das ist wirklich tatsächlich so, wenn es kalt ist, du musst viel mehr Energie produzieren, um diese Wärme, ne, aufrechtzuerhalten auch, ne? Und ich meine, das Ding beim Fahrradfahren ist auch, ne, du hast da ja auch den Windchill-Faktor, ne? Also wenn es jetzt irgendwie 0 Grad sind beim Fahrradfahren, wenn ihr da so im Schnitt 25 km/h fährt, ne, dann habt ihr da Minusgrade.
Mhm. Ja. Also definitiv, also man musste schon immer so mit Bedacht so ein bisschen sich auch anziehen. Also ich habe dann dieses Zwiebelprinzip einfach angewendet, ne, so ein paar Lagen und dann immer so eine so ein Windbrecher Fahrradjacke drüber, dass der kalte Wind dann einfach nicht irgendwie am Körper dann zieht, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also das hat gepasst. Und dann, als wir dann in Polen waren, ja, da war es dann wirklich so minus 5 oder 6 Grad kalt, ne? Dann, wir hatten Gott sei Dank so Thermobecher auch an den Rädern, aber wenn du eine normale Fahrradflasche gehabt hast, auch so wie Adrian sagt, durch den Wind ist dann schon die Flüssigkeit gefroren, ne? Oder dann halt, wenn du was getrunken hast und das Wasser war arschkalt oder das isotonische Getränk, das hat dann im Magen auch schon ganz schön gegrummelt. Das, die Erfahrung hatte ich halt nicht, ne? Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, ne? Und wirklich gucken, sobald man Hunger hat, ist es eigentlich fast schon so zu spät, dass man sich...
Es ist schon zu spät. Das kannst du dann bist du wirklich im Energiedefizit, ne? Das kannst du dann glaube ich, gar nicht mehr so richtig.
Dann aufholen. Ging wirklich nur noch so ein Gel rein oder irgendwie Gummibärchen mit ganz viel Zucker, dass man dann auch wieder klarkommt, ne? Und viel Kaffee haben wir getrunken, ne? Ich habe mir eure vorletzte Episode angehört, wo Lukas dann auch mal weniger Kaffee oder gar keinen Kaffee getrunken hat, und dann muss ich halt ein bisschen schmunzeln, weil ich wirklich so viel Kaffee gesoffen habe. Also,
du hast das komplette Gegenteil gemacht.
Vor allem, man war so durchgefroren, dann hat man diesen warmen Kaffee gehabt und den hat man sofort angesetzt und sofort getrunken. Ich wirklich, mein ganzer Mund, der war voll mit Brandblasen, ne?
Krass. Ja, also die zweite Etappe, die du liebevoll die kalte genannt hast, die endete dann in Grünberg in Schlesien. Mhm. Na, das waren 107 Kilometer, die ihr da gefahren habt, in 4 Stunden 14 rund. Ja, wie war es denn in Grünberg in Schlesien, außer kalt?
Also ich muss wirklich sagen, manche Straßen in Polen sind wirklich abenteuerlich. Also wirklich Schlaglöcher, die, wenn du mit dem Fuß reingehst, dass du fast bis zum Knie eingesunken bist.
Bist du verschwunden.
Genau, aber so wirklich, bist du wirklich verschwunden, musstest du wirklich aufpassen. Aber die meisten Straßen, die wir gefahren sind, da muss ich auch nochmal wirklich an die Jungs, die die Strecke ausgearbeitet haben, wirklich auch nochmal einen echten Dankeschön sagen. Und zwei sind von uns auch die ganze Strecke von Berlin bis nach Auschwitz mit dem Auto abgefahren. Okay. Um einfach zu gucken, ob die auch befahrbar ist mit dem Fahrrad. Und ich sag mal, in Polen, 90% der Straßen waren top. Also wirklich neuer Asphalt und echt klasse.
Ich glaube, da wird's, glaube ich, abenteuerlich, wenn ihr so auf kleine Nebenstraßen draufkommt, ne? Dann die werden dann halt, glaube ich, weniger in gutem Zustand sein, aber ich glaube, so die Hauptstraßen und so die Nebenstraßen, die sind okay, aber jetzt so, sag ich mal, so Feldwege oder so wirklich so kleine Sträßchen, von denen es auch in Polen einige gibt, ich glaube, da gibt es Löcher, da verschwindest du tatsächlich drin.
Aber wirklich ganz wenig nur, weil da gab es wirklich Straßen, yeah. Die waren, ich weiß gar nicht, ich sage einfach mal so 3,5 Meter breit, oder du, Adrian, du kennst es ja, durch den Wald gehen, da denkst du, es ist ein Forstweg, aber der war so gut asphaltiert, da hättest du auch schön mit deinen Rollerblades langfahren können, ohne dass da, okay. Also wirklich super, gerollt, nur geradeaus, kaum Höhenmeter drinnen, ne? Dann wie gesagt, leichter Westwind, der dich von hinten so ein bisschen gedrückt hat, da hat das Fahrradfahren echt Spaß gemacht, ne?
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, du hättest, oder schade, dass ihr nicht auf der Autobahn fahren dürfen, weil die ist echt top. Also da bin da auch schon mal auf der Autobahn in Polen gefahren, die sind ein richtig guter Zustand. Aber gut, so also ist es halt, wenn sie das alles jetzt vor kurzem erst erneuert haben.
Ja, also muss ich sagen, wir sind ja dann auch ja, was war denn das? Also Krakau sind wir ja nur vorbeigefahren. An irgendeiner großen Stadt sind wir noch durchgefahren.
Breslau.
Breslau. Also muss ich ja sagen, Breslau ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja, wenn du dir dann wirklich die Ortschaften drumherum anguckst und dann guckst du dir Breslau an, das ist ja ganz anders dann, ne? Das ist ja echt so eine richtige Metropole dann, wirklich drumherum nur so kleine Dörfchen, ne? Wo die ja wirklich noch mit Holz, mit Steinkohle oder Braunkohle heizen, wo du wirklich nachts bei sternklarer Nacht durch so einen Ort fährst und denkst, du stehst auf einmal in einer Nebelwand und dann schnupperst du und dann merkst du wirklich, boah, das ist Kohle, womit die heizen, ne?
Ja.
Also, das ist schon so echt faszinierend. Aber ich muss sagen, die Polen, die wir kennengelernt haben, super gastfreundlich, super nett, aufgeschlossen. Also, und was die Polen haben, die haben natürlich, also die haben wirklich ein großes Ego und haben Vertrauen in ihre Fahrkünste und in ihre Autos. Also, wenn die uns überholt
Ja, ich
haben.
glaube, wir haben uns ja schon im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten, gell? Und also meine Vermutung ist halt die, dass die das halt nicht gewohnt sind, ne? Ich meine, ich glaube, mittlerweile gibt es da auch schon einige, die Fahrrad fahren, aber jetzt nicht so in dem hohen Masse und jetzt so die kleineren Dörfer und so, die würden das da wahrscheinlich nicht so kennen. Und ich glaube, die Leute, die können das einfach gar nicht so richtig abschätzen, ne? So mit dem Fahrradfahrern. Ja.
Und vor allem im Pulk, also na gut, du
Ja,
hast Pulk, aber
das
mehr
meine ich
an
ja im
Leuten,
Pulk. Ja,
ja.
genau. Weil ich meine, so Einzelne, natürlich fahren da auch Leute, die fahren da auch, was weiß ich, von A nach B zur Arbeit und so weiter, die fahren da schon Fahrrad und so. Aber jetzt so Pulks, wie ihr unterwegs wart und so, ich glaube, das können die dann halt so
Naja,
weniger
wir haben ja noch ein
einschätzen.
Pacecar hinten dran gehabt, was dann halt wirklich so mit 25 oder 22 km hinter uns hergefahren ist mit dem Abstand, die uns ein bisschen den Rücken freigehalten haben dann auch. Aber ich muss sagen, von den Autofahrern hat uns in unserer Gruppe, ich glaube, nur zweimal wirklich einer geschnitten. Von den ganzen Autos, die uns überholt haben, ne? Weil sonst sind die halt wirklich ganz dicht vor dem anderen Auto erst eingeschert, hatten aber wirklich geguckt, dass die uns nicht schneiden. Also, deswegen, Respekt, an deren fahrerischen Können. Ich weiß nicht, ob die das noch von ein paar Jahren können, wo die Straßen vielleicht noch nicht so gut waren. Also wirklich, dass die da Schlaglöcher ausweichen können, wie die Götter. Aber das war wirklich, also, und auch überhaupt nicht aggressiv beim Autofahren. Ne? Also das hat mich so ein bisschen erinnert, bei uns vor mehr als wir da in Portugal waren, dass die auch sehr dicht an uns vorbeigefahren sind, haben uns aber nie so geschnitten. Ne? Die sind zwar wirklich dicht aneinander an uns vorbeigefahren und auch relativ früh eingeschert, aber niemals so, dass wir halt wirklich in eine Bremsen gehen mussten oder sowas.
Oder 15 Kilometer uns hinterhergefahren sind. So wie die eine da.
Ja, okay, das stimmt. Ja, genau. Ja. Also muss ich sagen, das war wirklich. Ich war vorher auch noch nie in Polen und das war schön.
Okay, also die dritte Etappe dann, wo es dann über Breslau drüber hinausging, die bist du dann oder die seid ihr dann ausnahmsweise mal Nachmittag gefahren, wenn ich das hier richtig auf Strava sehe, ne? Das waren
Genau.
14:58 Uhr. Ist vielleicht auch ein bisschen sicherer, als da jetzt nachts rumzufahren.
Ja, obwohl wir dann halt aber auch wieder dann in Breslau abends dann halt dann eigentlich so richtig durch Breslau, dann war es halt auch dunkel, ne? Aber genau, die sind wir dann abends gefahren und oder wir sind sie nachmittags angefahren. Das war natürlich auch mal ganz schön, so ein bisschen Sonne abzukriegen, weil wir hatten echt super Glück mit dem Wetter. Es war zwar frisch und es war ein bisschen windig, aber wir hatten wirklich richtig Glück mit dem Wetter. Und das hat natürlich dann auch fürs Fahren halt wirklich Spaß gemacht dann auch, ne? Wir haben uns dann auch wirklich alle 13 Leute, die da mit waren, das ganze Team, das hat, ich glaube, von der ersten Minute an einfach nur super funktioniert.
Ich muss mal ganz kurz hier einhaken, weil mir vorhin ich wollte eine Frage stellen, aber ich hatte die leider vergessen. Jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Das mit den Autofahrern, hattet ihr dann auch irgendwie so irgendwas hinten drauf gedruckt, was ihr da macht, oder?
Naja, wir hatten jetzt, also wir haben so ein bisschen was, so ein bisschen Werbung sind wir gefahren, wo wir drauf gestanden haben, so Memorial Ride. Hatten aber dann bei dem Pacecar hatten wir wirklich ein Schild, wo stand Achtung Radfahrer und dann so in Gelb, wie du das kennst von der Straßenmeisterei, ne? Das hatten wir so angeklebt, die hatten wir uns dann im Baumarkt gekauft, solche Leuchtfolien, dass die Autofahrer hinter uns dann schon gewarnt waren. Wir hatten dann aber auch wirklich in Polen Leute, die haben uns überholt, sind neben uns gefahren, haben gehupt, Fenster runtergemacht und dachten wir erst, so wie in Deutschland vielleicht, dass sie jetzt meckern und haben uns dann so einen Daumen nach oben gegeben. Ich habe mich schon fast gefühlt wie bei Swift. Also wirklich, die fanden das wirklich super. Also das bei minus 5 Grad oder sowas, dass da wirklich Radfahrer auf dem Bock sitzen und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie in der Geschwindigkeit lesen konnten, was wir vorhaben. Aber dennoch haben die uns Respekt gezollt und haben halt wirklich, ne, Daumen hoch und auch so gegenüber, wenn uns welche dann halt von vorne kamen, so ein bisschen langsamer Lichthupe gemacht und dann fand ich schon super dann. Also es hat sich auch dann gut angefühlt, ne?
Vielleicht gab es auch irgendwo Werbung für euch im Radio oder so. Weiß man
ja
nicht.
Ja, also wir verstehen ja alle kein Polnisch. Vielleicht hat auch irgendwie der Verkehrsfunk gesagt, dass irgendwelche Bekloppten da auf der Bundesstraße unterwegs sind oder sowas, ne? Kann natürlich auch sein. Ja, für uns Fahrer war es schon anstrengend, aber ich glaube für die, oder ich glaube nicht, ich sage mal, ich weiß es, dass es für die Crew, die das Wohnmobil gefahren hat und auch die das Pacecar gefahren hat, viel, viel anstrengender war. Weil wir Fahrer konnten ja nach jeder Etappe, ich sage mal, so 3 bis 4 Stunden schlafen. Und das konnten die Fahrer nicht, die haben sich gegenseitig dann immer abgewechselt. Natürlich, das Wohnmobil ist dann mit uns dann an den nächsten Wechselpunkt gefahren, da konnten die Jungs sich auch mal hinlegen, aber die haben halt nebenbei auch noch Sachen gemacht wie eingekauft. Die haben uns was zu essen gemacht, die haben Getränke aufgefüllt, die haben Tee gekocht, die haben Kaffee gekocht, die haben halt wirklich wenig geschlafen und ich denke mal, für die war es nicht unanstrengender. Und die im Pacecar sind halt wirklich komplett 2 Tage lang hinter den Radfahrern gefahren. Das waren 3 Leute, die haben sich abgewechselt, aber die saßen halt auch die ganze Zeit. Haben nebenbei auch noch Getränke vorbereitet, was zu essen gemacht und dann auch immer war es dann auch so, wir hatten so Kisten hinten drin, wo jeder so sein Zeug hatte, was man so als Radfahrer wechselt. Dann bist du rangefahren, hast gesagt, Handschuhe. Dann ist der eine bei der Fahrt halt hinten in den Bus geklettert, hat dir die Handschuhe rausgesucht. Dann bist du dann wieder rangefahren nach hinten, dann hat er dir die Handschuhe gegeben oder hat dir auch mal einen Riegel zugesteckt oder sowas. Ne, das ist schon nicht ohne. Und ich glaube, das strengt halt auch an, so mit 25 oder mit 24 km/h hinter Radfahrern hinterher zu fahren. Und das 48 Stunden lang.
Ja. Ja, Hut ab, wirklich. Aber ja, wie gesagt, ne, eine Teamleistung, wirklich eine super Teamleistung, ne? Die Jungs haben da schon einiges geleistet. Ne? Vor allem, wenn man sieht, ihr seid so im Schnitt immer so 25 km/h gefahren, ne? Mhm. Und ja, das mit dem Auto, das ist auch schon ermüdend, ne? So in diesem Tempo da jetzt dem kleinen Peloton hier zu fahren. Ja, schon krass.
Ja, und dann die letzte Etappe. Also ich kann jetzt leider nur von dem zweiten Team sprechen. Wir hatten halt super viel Spaß. Wir haben als Radfahrer super funktioniert, dass wir wirklich gesagt haben, oder dass wir uns wirklich abgewechselt haben, 3 bis 5 Kilometer, entweder einer alleine an der Spitze, oder wenn es die Straße angeboten hat, wirklich mitten in der Nacht, wenn es dann wirklich so eine Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften war, die wirklich weit einsehbar ist, sind wir auch zu zweit vorne gefahren, haben wir dann immer gewechselt und immer gekreiselt. Und das hat wirklich blind funktioniert. Wirklich bis auf eine Kuppe hochgezogen, dann ist der erste nach links weggegangen, dann sind die anderen 3, haben sich runterrollen lassen und der vorne war, hat sich dann wieder hinten einsortiert, so dass er sich ausruhen konnte. Und so hat man dann auch immer so ein bisschen Kilometer gezählt, ne? Dass man gesagt hat, so, jetzt die nächsten 5 und die nächsten 5, das war für mich so immer im Kopf, wie ich das dann runtergespult habe.
Ja, die letzte Etappe, als ich die, als du die hochgeladen hast, als ich die gesehen habe, ist halt eine Gegend, die ich ja schon sehr gut kenne, kann man sagen. Wie war deine Einfahrt nach Auschwitz? Weil da endete ja das Ganze, die Etappe 4, die endete dann im Endeffekt dann in Auschwitz. Wie war das für euch, als ihr da angekommen seid? Wusste man auch davon, dass ihr kommt?
Also die Museumsleitung und auch der Pressesprecher und so, die haben uns dann morgens empfangen, als wir dann quasi in der Gedenkstätte ankam, aber wir sind morgens um, ich glaube knapp 6.45 Uhr oder sowas, sind wir in, wir haben so ein Hostel gehabt, er gesagt, war so wie so eine Airbnb-Wohnung, wo wir halt alle 13 gepennt haben und hatten eine große Küche und sowas alles, da hat uns halt keiner empfangen.
Ja, also die Team 1, die waren schon da und das haben sie echt liebevoll gemacht. Die haben unsere Betten dann von dem Hostel schon bezogen und haben dann auch zur Ankunft, dann haben die, der eine angefangen, das Kissen so richtig schön, ja, so aufzubauschen und dann hat er so als Willkommensgeschenk hat er dann jedem eine Flasche Bier aufs Kopfkissen gelegt von den sieben, die noch unterwegs waren, ne?
Und jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, seid ihr die letzte Etappe dann wieder zusammengefahren? Oder nee. Also alle Mann dann? Oder?
Nee, dann, also hatten wir erst, also ich dachte, wir machen das, aber da wir nachts oder halt früh morgens eingefahren sind in Auschwitz, wo halt wirklich, das war Samstag morgens um 6, als wir dann so richtig dann da reingekommen, also reingefahren sind, da hat die Stadt auch noch geschlafen, ne? Und dann waren die Jungs, weil die halt auch wirklich kaputt waren, haben wir, sollen sie dann halt schlafen? Weil wir kamen morgens um 6:45 an. Wir haben jetzt gar nicht mehr geschlafen, die Jungs, die dann ankamen, weil wir um 11 Uhr schon die Führung gestartet ist in der Gedenkstätte. Und wir waren nur duschen, ausgepackt, nochmal kurz hingelegt, was gegessen, das Bierchen noch getrunken, nochmal die letzte Fahrt so ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir haben die ganze Zeit auf dem Deckel gehabt. Wir fahren wieder so 98, 99 Kilometer. Im Endeffekt waren es 109 oder 110. Und 10 Kilometer können ganz schön schlauchen. Da hat wirklich jeder Kilometer wehgetan, und zwar im Kopf, weil man ja doch müde ist und man weiß, man muss gleich wieder raus und für 10 Kilometer braucht man ja beim 25er Schnitt doch so 25 Minuten ungefähr oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, weiß ich jetzt nicht. Und das hat schon irgendwie ganz schön gebissen dann. Das hat dann so ein bisschen genagt an einem, wo man so dachte, ja. Und jetzt noch 10 Kilometer und oh, die tun weh im Kopf und man will doch eigentlich nur Beine hoch, man will aus den Klamotten raus, weil die gestunken haben, man will unter die Dusche, man möchte was essen, man freut sich aufs Bier, auf eine anständige Toilette und dass man sich einfach mal wieder so ein bisschen frisch macht mit Zähneputzen, alles das, was dazugehört. Und da war es natürlich umso erfreulicher, dass die das andere Team wirklich unsere kompletten Sachen schon ausgepackt haben, dass die uns da wirklich was zu essen hingestellt haben mit dem Bier und der eine hat uns sogar empfangen, der hat uns dann die Tür aufgemacht und hat uns dann umarmt und das, da hat man dann auch so gemerkt, so jetzt ist man angekommen und das war auch ein schönes Gefühl dann, ne? Und dann, als wir dann halt morgens dann, als dann alle wach waren und dann fertig gemacht haben, sind wir dann auch mit dem Fahrrad zur Gedenkstätte gefahren. Die war so einen Kilometer weg von uns, deswegen sind wir auch mit dem Fahrrad gefahren, weil wir wollten auch einfach mit dem Fahrrad dann dahin fahren, haben dann auch diese Vereinsjacken angehabt und wurden wirklich herzlich vom Museumsdirektor und dem Pressesprecher, glaube ich, empfangen, Fotos gemacht und dann haben sie uns noch draußen Tee gebracht und ganz viele Fotos gemacht und dann haben wir den Scheck überreicht mit den Spenden, die wir gesammelt haben. Und also die waren wirklich herzlich dort. Und Englisch konnten sie super. Und der Museumsdirektor oder Stellvertretende oder weiß ich jetzt auch gar nicht genau, der konnte sogar Deutsch. Und das auch nicht schlecht, also wirklich super Deutsch. Und ja, der hat dann auch von der Geschichte erzählt. Und auch die Gedenkstätte Auschwitz hat uns auf Twitter dann auch noch verewigt und auch auf deren Facebook-Seite. Also das fanden wir wirklich schon toll, dass wir das an dem gleichen Tag noch gesehen haben mit den Fotos und alles. Also das hat uns auch schon sehr berührt, dann, dass wir da so offenherzig empfangen worden sind in so einem Ort, der eigentlich so kühl ist.
Bevor du jetzt deine Eindrücke über das Konzentrationslager mal so schilderst, lass doch mal die Fahrtrevue passieren, so wie du es vorhin erwähnt hast. Wie war es denn jetzt für dich, das ganze Ding?
Das war, wie ihr auch gesagt habt, eine super Teamleistung. Hat super viel Spaß gemacht, hat alles funktioniert. Das war wirklich auch mal eine Erfahrung, bei dem Wetter sich über hunderte Kilometer wirklich auf dem Rad zu betätigen. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. In der Konstellation sowieso, wie wir da unterwegs waren. Also war echt, hat Spaß gemacht. Natürlich ist ein 25er Schnitt, wenn man sagt, ist ja jetzt nicht so wahnsinnig schnell, aber ich denke mal für die
Kilometer. Na gut, das steht ja jetzt nicht im Vordergrund.
Ja, für die Kilometer, die wir zurückgelegt haben, auch mit den Temperaturen, den Samstag habe ich meine Beine schon richtig hart gemerkt. Oberschenkel, Waden. Das war wirklich das, wo ich gesagt habe, also geht auch nicht spurlos an einem vorbei, ne? Aber es ist überwiegt natürlich, das war das Schöne, wenn man dann auch mit dem Kopf so ein bisschen down ist. Das hat auch der eine bei uns dann im Team mal gesagt. Ja, ich wollte mich entschuldigen, ich wurde so ein bisschen, ich bin so ein bisschen müde und dann bin ich ein bisschen zickig geworden, habe ich gesagt, überhaupt nicht. Und einfach sagen, wenn man dann nicht mehr sprechen möchte oder sowas, das ist ja, kennt man ja vielleicht auch vom Ultra, dass man dann auch mal eine Zeit lang für sich sein möchte. Und das hat alles super funktioniert, also wirklich. Also wir haben unser Team hat sich nicht angezickt und nicht angezählt und das hat alles gepasst. Also wirklich, auch wenn welche down waren, wurde alles akzeptiert. Und wenn einer gesagt hat, nimm mal irgendwie einen Gang raus, mach ein bisschen langsamer, da wurde nicht irgendwie, irgendwie humort oder sowas, dass man sagt, sondern wurde gemacht. Und dann auch mit den Pausen, dass wir dann echt auch entspannt Pause gemacht haben, nicht zu lange. Das hat alles, das war wirklich wie so eine Symbiose bei uns im Team. Es hat alles super geklappt. Und ich unterstelle das dem anderen Team jetzt auch mal, dass es bei dem anderen Team genauso war. Sonst wären die da auch nicht so fluffig durchgekommen. Das hat einfach gepasst. Das war top.
Und nochmal, jetzt ist mir eine Frage eingefallen, wie hast du dich denn eigentlich vorbereitet? So, weißt du ungefähr, wie viele Kilometer du im Vorfeld gemacht hast dafür? Also
draußen bin ich zweimal gefahren vorher. Ich glaube, einmal Anfang Dezember und einmal Anfang Januar, wo ich noch frei hatte, glaube ich, wo das Wetter noch so gut war. Da war ich draußen fahren. Ansonsten ein paar Mal auf der Rolle und ich habe das dann so einfach auf mich zukommen lassen. Weil wir haben ja auch von Anfang an gesagt, wenn wir keinen 25er-Schnitt schaffen, dann schaffen wir halt keinen. Dann fahren wir langsamer. Wenn es die Kälte, wenn es der Wind ist, wie auch immer, weil wir ja wirklich Glück mit dem Wetter hatten. Es könnte in Polen um die Jahreszeit auch ganz anders aussehen. Also ich denke mal, Adrian weiß das sicher oder kann da sicher ein Lied von singen, dass Ostwind herrschen kann mit ordentlich Schnee treiben oder dass es in Deutschland regnet wie aus Eimern. Vorher noch vor der Grenze bei 1 Grad oder sowas, weil in Polen wir haben kein bisschen Schnee gesehen, was eigentlich relativ unüblich ist, hat der Direktor von der Gedenkstätte auch gesagt, dass es ein sehr milder Januar ist dieses Jahr. Dass es auch noch ganz anders aussehen kann da unten. Und ja, also, wie gesagt,
so gesehen hat es gepasst. Ja.
Ja, und da, ich habe mich da jetzt nicht so groß drauf vorbereitet. Also ich hatte nur Lust und habe mir gedacht, wenn du Lust hast, dann schaffst du es auch. Ne? Und wenn ich es nicht gepackt hätte, hätte ich mich auch einfach so ins Auto gesetzt. Wäre ich krank geworden oder hätte mir was wehgetan oder auch vom Kopf her, dass es dann nicht mehr funktioniert hätte. Obwohl, da hätten mich, glaube ich, die anderen dann mit durchgebracht, weil sie mich einfach angetrieben hätten und auch gepusht hätten. Aber wenn ich krank gewesen wäre, man muss ja da irgendwie kein Rennen gewinnen, dann geht das natürlich vor die Gesundheit, dass man sich dann einfach hinsetzt, ins Auto setzt und sagt so, bis hier und nicht weiter, weil sonst wird es unschön für mich. Und das ist ja auch legitim.
Also Verletzungen oder so gab es generell gar keine im Team oder Krankheiten?
Ja, doch Erkältungen. Ne? Also der eine vom Team 1 ist dann halt, hat richtig schön Grippe gekriegt. Das hat er dann wirklich gemerkt, dass es dann, der konnte die, ich glaube die letzte Fahrt war das, konnte er nicht zu Ende fahren, weil er wirklich gemerkt hat, dass er wirklich krankheitsbedingt wirklich down ist. Und geht auch vor die Gesundheit, ne? Und da dreht einem ja dann auch keiner einen Strick draus oder sonst irgendwas, sondern wird dann gesagt, jo, wenn es dir nicht gut geht, das Beste, was du machen kannst, steig aus und fertig. Weil das ist ja dann halt auch, wenn man dann krank ist und man schleppt sich dahin, ist es auch nicht schön. Das macht ja dann auch keinen Spaß, weil dann können 100 Kilometer wirklich zu einer richtigen Quälerei werden und ja.
Ja, kein Spaß und vor allem es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, ne, bei den Bedienungen. Wir sind ja jetzt nicht irgendwo mitten im Sommer, sondern da im Osten, im Winter, wo es Minusgrade auf dem Fahrrad gibt und das ist dann auch irgendwann nicht, einfach nicht ohne, ne, da kann man sich richtig böse was holen.
Und vor allem die Konzentration lässt es ja dann sicher auch nach, glaube ich. Ja, klar. Gerade wenn man den Weg nicht kennt, ne. Ja, ansonsten, ich habe mich einmal auf die Fresse gelegt. Okay. Und zwar beim Anfahren bin ich im Bordstein nicht hochgekommen und bin dann einfach nach links umgekippt. Ja, passiert, ne?
Das war ein guter Einstand dann direkt am Anfang.
Ja, das war dann an der deutsch-polnischen Grenze. Da haben wir die Jungs verabschiedet aus Berlin. Die haben uns, in Empfang genommen haben in Berlin. Kranke Typen sind 160 Kilometer mit uns mitgefahren und sind dann umgekehrt und sind zurück nach Berlin gefahren.
Ja, krass. Ja.
Und das bei dem
Wetter. Für die eine Trainingsausfahrt.
Ja, also 320 Kilometer Trainingsausfahrt. Also wirklich höchsten Respekt. Hut ab, Chapeau, habe ich auch gesagt. Weil als die dann so verabschiedet haben, dann sind sie so ans Auto gegangen, holt der eine so einen kleinen Zipbeutel raus. Und ich meine, du fährst jetzt noch zurück. Hm? Ich so, und Verpflegung, ja, habe ich ja in der Hand. Ich gucke, zwei Bananen drin, ein paar Riegel. Ich so, ach du Scheiße. Also naja, Geld ist dabei für die Tanken, ne? Aber ich meinte so, da würde ich jetzt, das würde ich jetzt essen und dann würde ich gleich zur nächsten Tanke fahren, ne? Aber haben sie auf jeden Fall
20 Kilometer.
Ja. Und ja, also sonst wirklich nichts passiert, weil wir auch wirklich vorsichtig gefahren sind. Wir hatten ja, wir wurden auch gut ausgestattet von, ich glaube, Busch und Müller. Die stellen ja solche Lampen her. Und der eine aus dem Team, der muss man jetzt einfach mal ein bisschen Werbung machen, der hat irgendwie Kontakt dahin und die haben uns dann für die Fahrt Lampen geliehen. Aber so, dass wir halt wirklich auch die Lampen nicht laden müssen, weil wir ja keine Stromquelle hatten. Jeder hatte ein Rücklicht, was gehalten hat, und zwei Frontlampen, die auch für vier Fahrten locker gehalten haben. Und ja, da cool. muss man auch nochmal Danke sagen. Und die waren perfekt ausgeleuchtet alles. Also hat alles gepasst.
Ja, auf jeden Fall darfst du hier gerne Werbung machen. Wer sowas unterstützt, ja, gehört auch hier gerne rein. Aber so wie ich dich kennengelernt habe in Portugal, musstest du zweimal einen Reifen wechseln innerhalb von einer halben Stunde. Wie war es denn dort?
Erstaunlich, keine Panne. Aber wir haben auch von Schwalbe, der Kollege, der die Busch- und Müller-Lampen, der da Kontakt zu hat, hat auch Kontakt zu Schwalbe. Und Schwalbe hat jeden einen Satz Tubeless-Mäntel gesponsert. Und von uns aus dem Team hatte keiner einen Platten.
Cool.
Also muss ich sagen, auch danke an Schwalbe oder an dem Partner von Schwalbe, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Top-Produkt, kann ich nur werben mit. 450 Kilometer, auch zum Teil über Feldwege, wo ein paar Steine lagen, und auch über Straßen, die nicht so gut waren. Wir hatten in unserem Team keinen Platten. Und ich habe nicht einmal Luft nachgepumpt.
Cool. Ja, das ist echt krass bei so viel. Ich denke auch mal nicht immer guten Straßen. Gut, Henning, dann lass uns doch mal ein bisschen zum ernsteren Dingen kommen. Wie hat denn dann so das Konzentrationslager? Gib uns doch mal einen Einblick. Ich glaube, Adrian und ich, wir waren ja beide selber jetzt nicht da.
Ich war schon zweimal da.
Ah, okay. Dann rede ich nur für mich. Ich war noch nicht da und ehrlich gesagt bin noch ein bisschen benauso, habe ich gemerkt, dass ich noch gar nicht mal so weit davon entfernt geboren wurde.
Ja, das ist Auschwitz
ist erdrückend.
Ja, genau, es ist erdrückend, es ist emotional. Es ist, man kann da gar keine Worte zu fassen. Auschwitz besteht ja aus drei Lägern. Das ist Auschwitz 1, das ist dieses Stammlager. Dann gibt es ja noch Birkenau und dann gibt es Auschwitz 3, das ist ja dann das Arbeitslager. Auschwitz 1 ist, ich habe jetzt nur Auschwitz 1 und Birkenau gesehen. Und Auschwitz 1 ist schon groß mit so Backsteinhäusern. Das ist ja auch geschichtlich. Adrian, korrigier mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Geschichtlich ist das ja auch eine alte Kaserne gewesen in Polen. Deshalb wurde, glaube ich, der Standort damals auch gewählt. Und im Vergleich zu Birkenau ist Auschwitz 1 klein. Wirklich klein. Da waren, also in Auschwitz 1 waren die ganzen Verwaltungsgebäude. Hat ja auch hier der damals aus dem NS, der Auschwitz-Direktor oder wie man das auch immer schimpft, da, der hat seine Riesenresidenz neben dem einzigen Krematorium, was noch existiert. Das waren Luftlinie 200 Meter. Also da waren, war die Verwaltung und ich glaube auch Kasernengebäude und sowas alles. Die waren da, wo die Soldaten gelebt haben. Und als wir nach Birkenau, also da lief mir schon ein Schauer dem Rücken runter, auch als wir die Führungen gemacht haben, weil man hat Koffer gesehen, man hat Schuhe gesehen, man hat Haare gesehen, wo wirklich Klamotten dann oder wie so Stoff draus gemacht worden sind. Dann hat man Tafeln gesehen, man hat viele Bilder gesehen. Die Baracken, die man gesehen hat, wo dann wirklich bis zu 1000 Menschen drin gehaust haben. Dann noch irgendwelche, also von außen, wenn man sich die Reportagen in den letzten Wochen so angeguckt hat, wo irgendwie diese SS-Ärzte ihre Versuche an Menschen durchgeführt hat, da ist man dann an diesen Blocks vorbeigegangen. Das hieß dann, die hießen Blocks, die Häuser, im Block. Ich glaube, Block 10, das war einer, der hat an Ärzte, weiß ich den Namen jetzt nicht, der hat an Frauen auch wirklich fiese Experimente vorgenommen.
Und an Kindern.
An Kindern, das war ja der Dr. Mengele, der hat, genau, der davon wurde auch viel erzählt, auch in der Führung. Der hat ja dann an Kinder, an Zwillingskinder echt harte Experimente vorgenommen und die nannten ihn ja dann nur, das geht mir jetzt auch gerade nicht aus dem Kopf, dass sie den immer Onkel Mengele genannt haben oder irgendwie sowas, wo ich jetzt auch schon wieder eine Gänsehaut kriege. Und also wir waren wirklich, also 13 Männer, das Team bestand aus 13 Leuten, 13 Männer, und es war wirklich so packend, ergreifend, dass uns wirklich die Worte gefehlt haben, dass uns sogar auch Tränen gelaufen und glasige Augen hatten, das kann man gar nicht in Worte fassen. Auschwitz 1 schon. Und dann, als wir nach Birkenau kamen, da sind wir dann mit dem Bus hingefahren von unserem, wir sind ja mit dem Rad dann nach Auschwitz dann gefahren, in die Gedenkstätte, und von da aus sind wir dann mit so einem Shuttlebus hingefahren. Das ist ja nochmal so, weiß ich nicht, ein Kilometer oder zwei irgendwie so entfernt. Und da musste ich richtig schlucken. Weil das ist ein Areal gewesen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht da gewesen ist. Das ist auf Bildern, und wenn man so Luftaufnahmen sieht, denkt man schon, okay, das ist groß. Aber wenn du davor stehst und guckst dann nur die Barackenreihen lang, oder wenn was von den Baracken noch übrig ist, wenn diese Holzverschläge, dann da haben auch bis zu 1000 Menschen wirklich gehaust oder vegetiert wirklich drinne. Dass da nur noch diese gemauerten Kaminöfen standen, und wie viel Kaminöfen man noch sieht, das sieht aus wie so Bäume, die dann so nach oben kommen. Das sind alles dann so Kaminöfe, das ist unvorstellbar. Also da wurde mir schon ganz anders, da habe ich weiche Knie gekriegt und einen dicken Kloß im Hals, und dann auch die Dame, die uns dort geleitet hat und die uns das auch alles erklärt hat, die hat uns dann wirklich sehr viel gezeigt, sehr viel erzählt und hatte sich wirklich Mühe gegeben, uns das wirklich nahe zu bringen. Und also da auch Hut ab, wenn man da täglich mit Besuchergruppen durchgeht und denen das immer und immer wieder erzählt, weil mir würde dann immer und immer wieder dieses Hochkommen, und oh, das ist schon, also es war wirklich, es ist wirklich erschreckend, wofür, oder es ist erschreckend, was für was Menschen eigentlich, wie können Menschen solche Fähigkeiten, oder wie können Menschen sowas tun? Und das war also auch, das war also wirklich sehr, sehr ergreifend und sehr, sehr emotional für uns alle. Das kann man, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Adrian weiß es sicher, wenn er schon mal da war, und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, da mal hinzufahren, sich das anzugucken. Also es muss jetzt ja nicht unbedingt Auschwitz sein. Es gibt ja in Deutschland auch noch kleinere Konzentrationslager. Auschwitz ist ja das Größte. Oder wenn, auch Lukas, wenn du mal da in Polen bist, sich das wirklich anzugucken. Und sich dann auch Zeit zu nehmen. Und es ist sicherlich kein Spaziergang, und es ist sicherlich kein ich sag mal so eine zwischen Kaffeekuchen und Abendessen, so eine Beschäftigung, weil natürlich versucht man das dann irgendwie so ein bisschen runterzuspielen auch, was da passiert ist. Oder was heißt runterzuspielen? Man kriegt ja immer wieder die Eindrücke. Aber mir ging das schon ganz schön nah. Und da ist dann auch nicht viel mit irgendwie mal lachen oder Scherze reißen eh nicht. Also das ist schon. Also ich bin immer noch ganz, ganz, ganz emotional, wenn ich daran denke. Und also, wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzugucken, damit sowas einfach nicht in Vergessenheit gerät. Auch wenn man sich überlegt, diese Zeitzeugen, die sind schon alle über 90.
Es gibt ja nicht mehr so viele von den Zeitzeugen, ne?
Also auch gut mit den Zeitzeugen, dass du das gerade gesagt hast. Dann waren wir abends im Restaurant. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz einen Sprung. Da waren wir abends im Restaurant. Dann haben wir dann den Museumsdirektor wieder getroffen und der saß mit einer älteren Dame am Tisch. Und das war wirklich zufällig. Dann kam er an unser Tisch und wir uns unterhalten mit dem und haben uns auch gefreut, ihn zu sehen und haben uns dann auch nochmal bedankt. Er hat sich auch nochmal bedankt und dann hat er uns gesagt, die Dame, die da sitzt, wird eine Rede halten am Montag. Das ist eine Zeitzeugin. Und dann sind wir dann, haben wir dann, haben wir die in Ruhe essen lassen und dann hat der Direktor ihr das erzählt. Sie wohnt in Tel Aviv, kann aber perfekt Deutsch sprechen. Ist mit einem Österreicher verheiratet oder war und hat dann halt auch alles gefragt, wie das, was wir gemacht haben, dem Direktor. Und dann meint der Direktor, ja, dann können Sie die Männer ja selber fragen. Und dann war die auch so offen, dann hat sie sich mit uns unterhalten. Und was mich wirklich ergriffen hat, dann hat sie ihren Pulli hochgekrempelt und dann hat sie ihre Nummer gezeigt. Ihre Häftlingsnummer, die eintätowiert worden ist. Und dann, das war für mich ein sehr bewegender Moment, für manch einen, da standen die Tränen nicht nur nah, sondern sie sind geflossen. Und ich habe mir dann, leider nicht live, kam ja auf ZDF, über 3 Stunden, glaube ich, diese Gedenkfeier. Und die Dame, ich habe ihren Namen jetzt nicht, das steht auch bei uns auf der Facebook-Seite von der Gedenkfahrt, die hat die Eröffnungsrede gehalten von den Opfern. Und das war für mich dann, als ich die dann auch im Fernsehen gesehen habe, nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, konnte der Dame die Hand schütteln und konnte, sie hat ihr Leid, vor allem die Dame, die hat 2 Todesmärsche mitgemacht. Die war nicht nur in Auschwitz, sie hat 2 Todesmärsche mitgemacht. Sie hat von ihrem Leid erzählt, aber auch, dass sie überlebt hat und dass sie dann geheiratet hat, dass sie dann nach Tel Aviv gegangen ist, zurück nach Israel. Und das war dann, das war wirklich ergreifend. Und da danke ich auch für, dass ich diesen Moment erleben durfte. Das war dann nochmal allein ihre Geschichte, dass es da halt auch Menschen gab, die es halt dann auch geschafft haben. Und das, ja, also das war schon echt krass.
Ja, Geschichte live, ne, sozusagen,
Ja,
vor
und
Ort.
genau, und das zeigt ja auch nur, die Frau war 95 Jahre alt. Dass die Zeitzeugen immer älter und immer weniger werden. Und deshalb muss man diesen Ort darf man, der darf nicht in Vergessenheit geraten. Und da müssen auch viele Leute hin, die dann auch ihr ein, also die dann auch bezahlen, dass dort eine dort eine ja, dass sie dort einen Guide haben, der denen alles erklärt, damit diese Gedenkstätte erhalten bleibt. Weil ich habe mir danach noch auch ein paar Reportagen angeguckt, dass der Zahn der Zeit nagt halt auch an den Gebäuden und nagt dann auch an diesen ganzen Utensilien, die ausgestellt worden sind. Und das muss halt auch restauriert werden. Und das ist wichtig, dass unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Urenkel wissen, was früher oder vor 75 Jahren jetzt passiert ist, dass sowas nie wieder vorkommt. Ich glaube, gerade jetzt in dieser aktuellen Politik, auch die gerade in Europa herrscht, dass sowas nicht vergessen werden darf. Dass daran erinnert werden muss. An die Grausamkeiten, an Antisemitismus, an diese Unmenschlichkeit, dass anders Glaubende, andere Menschen einfach, da waren ja auch nicht nur Juden, sondern auch, da waren dann waren ja auch Homosexuelle eingesperrt oder Sinti und Roma, alle die nicht der Ideologie von einer gewissen Partei oder von irgendwelchen Hohlköpfen entsprochen haben, dass die einfach deportiert worden sind. Also das, sowas darf nie wieder vorkommen. Und dann, da müssen wir wirklich, ja, da müssen wir uns stark machen, dass sowas erhalten bleibt und also dieses Geschichtsträchtige, dieses Museum, dass diese Museen erhalten bleiben und dass wir dann einfach auch immer dran gedenken oder dran gedenken an die Opfer, die dort verstorben sind, die dort gequält worden sind, die dort ermordet worden sind.
Ja. Ja, und damit danken wir dir auch sehr für deine Eindrücke, die du da gemacht hast und dementsprechend auch, wie du es gerade geschildert hast, ist es auch wichtig, dass sich auch Menschen, so wie du jetzt, sich dafür einsetzen und auch mal vielleicht darauf aufmerksam machen, was da eigentlich jetzt noch, dass da jetzt noch Arbeit zu tun ist, dass es noch weiter so bestehen bleibt.
Ja, da war ja die Radfahrt nur, ich sage, Mittel zum Zweck, um darauf aufmerksam zu machen. Dass man wirklich dann dadurch einfach zeigt, dass wir haben da einen Weg auch hin, also wie wir, der Weg, den wir da bestritten haben mit dem Fahrrad gemeinsam, dass wir gesagt haben, oh, es ist kalt und oh, ich habe jetzt schlechte Laune und ich habe jetzt keine Lust mehr. Das war ja wirklich ein Fliegenschiss im Gegensatz, was die Menschen damals dort durchgemacht haben. Das ist ja nicht ansatzweise, wirklich, das ist ja nix, was wir da an Strapazen durchgemacht haben. Und das war auch so ein bisschen einfach mal, um auch ja, zu zeigen, dass man durch so eine Aktion einfach die Aufmerksamkeit erregt. Und ich glaube, das ist auch uns ganz gut gelungen, auch gerade den beiden Teamchefs, sage ich mal, jetzt, die das ins Leben gerufen haben, das Projekt, ist das wirklich gut gelungen und hat ja auch wirklich viel Feedback bekommen und auch Medienpräsenz bei uns in der Region bekommen. Also das ist ganz groß, was dort auf die Beine gestellt worden ist und was das Team dort geleistet hat, aber auch nicht nur das Team, sondern halt auch wirklich, dass man freigekriegt hat von der Arbeit und dass die Frauen auch unterstützt haben. Und man war ja dann doch ein längeres Wochenende weg und man hat im Vorfeld auch Arbeit gehabt und der eine mehr, der andere weniger. Und also, dass das alles so toll funktioniert hat, da muss man auch einfach mal allen, die da beteiligt waren, auch mal ein ganz großes Dankeschön sagen. Und ja.
Ja, also die ganze Aktion hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ja, und was wirklich eine gute Aktion. Wir haben auch versucht, in unseren Rahmen da noch mal so ein bisschen was für so ein bisschen Werbung für zu machen, weil das sowas muss natürlich auch unterstützt werden, definitiv. Ich glaube, deine Eindrücke, die bleiben. Also ich für meinen Teil muss sagen, bei mir ist das schon wirklich sehr, sehr lange, wo ich das letzte Mal da war. Damals war ich 15 oder so, also dementsprechend wirklich sehr lange. Aber ich könnte es eigentlich auch nicht anders beschreiben wie du, Henning. Also das, wenn du das siehst, also danach ist der Tag quasi gelaufen. Ne? Also das ist einfach so. Und für mich damals so als so ein 15-Jährigen, ne, ist das natürlich noch ein bisschen was anderes, ne? So das so nochmal zu verarbeiten und so.
Das glaube ich auch, man muss, glaube ich, schon ein gewisses Alter haben, um das auch alles zu verstehen und zu reflektieren.
Wobei, das steht ja in Polen, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber ich gehe mal davon aus, aber das war ja früher so, da war ja Auschwitz, das war ja quasi, da stand auf dem Stundenplan, ne, dass man da wirklich mal mit der Klasse hinfährt. Also Klassenfahrten, das gehört einfach dazu, gerade so aus den Schulen im Umkreis. Ne, das war ja quasi auch eine Geschichtsstunde.
Ich denke mal, in Europa... Also meine Meinung sollte sowas, es muss ja wie gesagt nicht unbedingt Auschwitz sein, sondern vielleicht auch zu anderen Gedenkstätten müsste es eigentlich auf dem Stundenplan stehen, weil das wichtig ist und weil man sowas darf nicht wiederholt werden und da gehört einfach Aufklärung dann auch dazu.
Ja, definitiv. Ja, dann, ja, wie der Lukas schon sagte, vielen Dank für deine Schilderung, ja, den ganzen Tour zum einen, aber auch ne, deine Eindrücke vom Auschwitz. Ja, Dankeschön. Und wie gesagt, war wirklich eine sehr, sehr coole Aktion, die da auf die Beine gestellt wurde.
Ich habe zu danken, dass ihr das publiziert und dass ihr dafür Werbung gemacht habt.
Dafür brauchst du dir nicht bedanken. Du hast ja gesagt, ihr habt ja auf der Facebook-Seite von euch bestimmt das alles nochmal aufgedröselt, was da alles so passiert ist. Und das werden wir auch nochmal, glaube ich, in die Shownotes packen. Und dann können die Leute auch gerne mal gucken, was ihr da alles so gemacht habt und wo ihr da lang gefahren seid und was alles so passiert ist.
Ja, super. Dankeschön. Klasse.
Nicht dafür. Judy Henning, dann danken wir dir sehr für deine Schilderung hier und wir entlassen dich in deinem Abend.
Ja.
Sonst brauchen wir uns jetzt Abend.
Alles klar. Ich
Okay, danke
bedanke
dir,
mich.
Henning.
Ich bedanke mich und wünsche euch natürlich auch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und ja, wir hören uns.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Jo,
Bis dann,
tschüss.
tschüss.